Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 1. Mai 2024, hier mit einer prächtigen Aussicht auf das Meer bei Da Nang und Hoi An, ein wunderbarer palmenbesetzter Sandstrand, in einer der auch sehr, sehr schönen und auch touristisch erschlossenen Gegenden dieses Landes. Einige Zuschauer haben mir geschrieben, wie sieht Vietnam heute aus? Wie stellt sich das Land dar? Der Krieg, ein fürchterliches Kapitel. Aber man möchte auch wissen, wie man aus der ganzen Katastrophe herausgekommen ist. Und da kann ich Ihnen sagen, die Entwicklung ist stürmisch. Ich war zum letzten Mal vor rund 10 Jahren hier, unter anderem in Da Nang. Und es ist kaum vorstellbar, wie sich diese Stadt da entwickelt hat. Da Nang, 1965 weltberühmt geworden, weil hier die Amerikaner an Land gegangen sind, haben ein riesiges Lager, einen Flughafen, einen Hafen aufgezogen. Ein wichtiger Stützpunkt, dann natürlich nach dem Krieg 75, dann der Krieg mit China 79, lag alles darnieder und vor 10 Jahren schon emsige Betriebsamkeit, aber jetzt ist die Stadt gewissermaßen aus allen Nähten geplatzt, beidseits des Flusses, der auch diese Metropole teilt. Da sind ganz neue Hochhaussiedlungen entstanden. Wir haben uns auch mal ein Spital angeschaut, von innen sehr moderner Stand. Das sind natürlich vermutlich auch nicht allgemein verbindliche Niveaus, die da zum Teil zu besichtigen sind. Da gibt es immer noch große, auch soziale Unterschiede, selbstverständlich. Aber unverkennbar ist, dass dieses Vietnam auf dem Papier und auch politisch immer noch ein kommunistisches Land sich da längst dem Kapitalismus geöffnet hat. Und als Europäer, als Schweizer, beschleicht einen hier immer das Gefühl, dass unsere Welt da schwächelt, auf dem absteigenden Ast sich zu bewegen scheint, während hier in Asien die Entwicklung ganz muskulös voranschreitet, verbunden mit der Freundlichkeit, der den Vietnamesen, so zumindest mein Eindruck, eigen ist. Interessant auch, das muss man ebenfalls immer wieder herausstreichen, Bitterkeit gegenüber den Amerikanern oder gar den Franzosen, den einstigen Beherrschern und Kolonialmächten hier. Diese Bitterkeit ist nicht zu spüren. Es gibt zwar immer noch Verwerfungen, hören wir, erleben wir nicht, aber hören wir zwischen Nord- und Südvietnam. Vor allem die Südvietnamesen ärgern sich zuweilen über die politisch und wirtschaftlich privilegierten Nordvietnamesen, aber keine bösen Gefühle scheinen da gegenüber den Amerikanern oder den Franzosen zu spüren zu sein. Ganz im Gegenteil, den Franzosen etwa ist man extrem dankbar, dass sie sich massiv dafür einsetzen, dass vietnamesische Kulturschätze, die im Krieg zerstört worden sind, dass die da wieder aufgebaut werden. Zum Beispiel der Kaiserpalast von Hue, ohne französische Hilfe, ohne französische Unterstützung, vor allem auch durch französische Pläne, die minutiös die kaiserlichen Gebäude kartografiert und gezeichnet haben, wäre der Wiederaufbau, der da auch rasch voranschreitet, gar nicht möglich gewesen. Also in vielerlei Hinsicht ist Vietnam ein faszinierendes Land, ein innovatives Land. Und beim Stichwort Innovation möchte ich noch einmal auf den Krieg ganz kurz zurückkommen. Wir haben ja über die Schlacht von Hue gesprochen und diese Schlacht von Hue wird als logistische Meisterleistung der nordvietnamesischen Kriegsstrategen bewertet. Allerdings war die ganze Tet-Offensive von 1968 auch unter den Kommunisten hoch umstritten, Ho Chi Minh etwa und sein General Chap, der Held von Dien Bien Phu. Sie waren gegen diese Tet-Offensive, denn die Idee des damaligen sehr rabiat bereits auftretenden Politbüros war, mit einem Aufstand, mit einer kriegerischen Infiltration militärisch durch reguläre Truppen aus dem Norden würde im Süden ein umfassender Volksaufstand stattfinden. Diese Hoffnung Erwartung, diese Erwartung hat sich nicht erfüllt, obwohl die Amerikaner überrascht worden sind, überrumpelt worden sind und es vielerlei auch ja, Aufstandszellen gegeben hat, die tatsächlich etwas von diesem Aufstandsfeuer in den Süden getragen haben. Aber die ganz große Wende, die militärische Wende ist das nicht geworden. Stattdessen hat es sehr, sehr, sehr viele Todesopfer auch auf Seiten der Nordvietnamesen gegeben, die auch gewütet haben gegen die Zivilbevölkerung. Das muss man immer wieder vor Augen halten. Ungeachtet dessen, ich habe das auch in meinem Editorial für die morgige Ausgabe aufgeschrieben, ungeachtet dessen bleibt interessant, wenn wir den Vietnamkrieg etwa mit dem Ukraine-Krieg vergleichen, dass die ganze Motivation, die Kriegs- und Kampfbereitschaft der Aufständischen, auch der Nordvietnamesen, die war ganz anders, als sich das heute in der Ukraine darstellt. Ho Chi Minh und seine Leute hatten keine Probleme, Rekruten zu finden, Freiwillige für ihre Kriegsanstrengungen. Und zum Teil haben sich die Freiwilligenzahlen sogar dann erhöht, als die Amerikaner mit überlegener militärischer Gewalt hier eingestiegen sind. Ganz anders stellt sich das ja in der Ukraine dar. Da scheint es Präsident Zelensky immer schwieriger zu fallen, Soldaten zu rekrutieren. Er muss sie zwangsrekrutieren. Also die Kampfbereitschaft, die Kampfmoral, die scheint doch stark nachzulassen in der Ukraine. Vielleicht auch deshalb, weil die Ukrainer diesen Krieg eben etwas realistischer und deshalb skeptischer beurteilen als die Kriegsenthusiasten im Westen. Heute ist der 1. Mai, hoffentlich ein friedlicher Mai ohne Krawalle und Sachbeschädigungen. Man stelle sich einmal vor, was in den Medien los wäre, wenn die Bürgerlichen so einen Kampftag mit erheblicher Schadensbilanz Jahr für Jahr durchführen würden. Das ist gar nicht auszudenken, was da an medialer Verurteilung stattfände. Ich denke mir dann etwa, wenn eine SVP solche Saubannerzüge machen würde, etwa durch eine Stadt wie Zürich, dann wäre der Ruf, diese Partei sofort verbieten zu lassen, natürlich in aller Munde. Wenn es die Linken allerdings machen, da scheint sich immer ein Mantel der unendlichen Verständnisbereitschaft über das mediale Berichterstattungsgeschehen zu legen. In Zürich nun ist ein gefälschtes Flugblatt in Umlauf geraten von Recycling Zürich angeblich. Da werden die Bewohner eines Stadtkreises aufgerufen, ihre Abfälle, ihre Müllsäcke auf die Straße zu stellen. Das ist ein Fake-Aufruf. Die 1. Mai-Chaoten, die Krawallanten, wollten offensichtlich diese Abfälle dann um Straßensperren gegen die Polizei zu errichten. Der Tagesanzeiger hat einen sehr interessanten Bericht veröffentlicht mit Hintergründen zu diesem Tunesien-Schweizer, der vor einiger Zeit einen jüdischen Mann in Zürich niedergestochen hat. Dieser Jugendliche, eingebürgerte Tunesier, soll auf Internetforen sich radikal islamisiert haben. Er ist im Alter von 3 Jahren bereits vom Vater eingebürgert worden. Dann allerdings hat er viele Jahre mit der Mutter in Tunesien zugebracht, hat dort auch die Schule, den Kindergarten besucht. Interessanterweise findet man aber keine Hinweise, dass er in Tunesien islamistisch radikalisiert worden sei. Das muss später in der Schweiz dann eingetreten sein. Und zwar heißt es, dieser Jugendliche sei dann gemobbt worden in der Sekundarschule im Zürcher Unterland. Er habe autistische Züge. Forensische Experten bescheinigen ihm auch eine Art Asperger-Syndrom, also ein Sonderling, der da sich immer mehr in die Wahnsinnswelt der Islamisten hinein verabschiedete, mit leider sehr praktischen, traurigen Konsequenzen in der Wirklichkeit. Das Virus, die geilsten Waffen der Welt, ich sage das in Anführungszeichen und mit höchstem Widerwillen, dieses Virus, dieses Waffenvirus scheint nun auch den einst pazifistischen Tagesanzeiger befallen zu haben. Denn da ist auf einer ganzen geschlagenen Seite die Rede von einem Hightech-Hai, von einer Kampfmaschine modernsten Zuschnitts, von einer Unterwasserdrohne mit verschärfter Zerstörungskraft. Der Tagesanzeiger, man muss sich das Vokabular hier auf der Zunge zergehen lassen, spricht von einem gigantischen Potenzial und eben einer hochinnovativen Unterwasserzerstörungstechnik. Das sei ein Triumph und ein Wunderkind der US-Rüstungsindustrie, habe diesen Hai-Kampfroboter fabriziert. Und zwar jubelt der Tagesanzeiger, weil man eben Waffen produziere statt Computerspiele. Woher kommt jetzt dieser Waffenrausch? Was ist da in die Kollegen gefahren? Und siehe da, wir lesen die Erklärung. Die Firma baut nämlich auch Maschinen, die in der Lage sind, russische Kampfdrohnen, da haben wir es, vom Himmel zu holen. Also wenn die Russen getroffen werden, dann wird auch die fürchterlichste Waffe gut. Das ist diese Kriegsversessenheit, das ist genau diese gegenteilige Stimmung, die wir heute sehen bei jenen Leuten, die einen Krieg noch gar nie aus engerer Nähe erlebt haben, vielleicht auch nie Militärdienst gemacht haben. Sie schwelgen da in einem Waffenfetischismus in krassem Kontrast zu dem, was die Reporter, was die Journalisten in den 60er Jahren aus Vietnam berichtet haben. Damals waren die Journalisten aus meiner Sicht die Helden, die die Lügen und die Propaganda, die Kriegspropaganda, die man auf allen Seiten wirkt, natürlich auch auf der kommunistischen damals, aber eben auch auf der westlichen Seite. Und das ist heute nicht anders, aber anders ist eben, dass unsere Journalisten dermaßen eingebettet sind, dass sie selber zu Instrumenten, zu Agenten dieser Propaganda geworden sind, dies eben im krassen Unterschied zu den Vorgängen damals in Vietnam. Der Tagesanzeiger schließt dann, nicht nur sei diese Waffenfirma hoch innovativ, sie habe auch einen Börsenwert von 8 Milliarden US-Dollar, also die Tagesanzeiger Journalisten sind nicht nur über Nacht gewissermaßen zu Waffennarren mutiert, sondern auch zu glühenden Kapitalisten. Ja, das sind meines Erachtens die wichtigsten Meldungen des Tages. Ich verabschiede mich fürs Erste, lade Sie aber ein, dann auch gleich später dabei zu sein. Bei der internationalen Ausgabe, da haben wir auch eine ganze Reihe von interessanten Meldungen. Unter anderem beschäftigen wir uns mit der wirtschaftlichen Entwicklung von China, die ja im Allgemeinen jetzt da in den Medien etwas herunterbemäkelt, heruntergekrittelt wird. Allerdings, bevor wir uns da im schwächelnden Europa allzu sehr auf die Schultern klopfen, müssen wir einfach feststellen, dass die Chinesen gerade im letzten Jahr wieder eine markante Verstärkung und Vergrößerung ihrer Wirtschaftsleistung hinbekommen haben, wie das eben auch in Vietnam der Fall ist. Allerdings, das muss man auch wieder betonen, vielleicht die letzte Bemerkung dieser Sendung, die Koexistenz von Kapitalismus und Kommunismus ist nicht ganz so problemlos, wie man das zum Teil im Westen auch darstellt. Da gab es ja phasenweise das Zerrbild, dass sich da ein neues System herausbilde, sozusagen eine Kernfusion aus Kommunismus und Kapitalismus. Das ist die alte Theorie, dass der Kapitalismus am Schluss eben auch eine Machtdiktatur hervortreibe. Dabei ist eben das Gegenteil der Fall. Der Kapitalismus oder besser ausgedrückt die Marktwirtschaft sind eben etwas Subversives, etwas Anarchisches, die allzu stark gefügte und zementierte Machtstrukturen verflüssigen können. Und das ist genau das Problem, das wir etwa in China beobachten, aber zum Teil auch in Vietnam, wo eben allzu auffällige Unternehmer dann plötzlich heruntergeknüppelt werden, mit der Folge allerdings, dass dann dadurch eben auch die Wirtschaft, die Freiheitsleistung geschmälert wird. Etwas dürfen wir nie außer Acht lassen, dass eben die Freiheit, die Möglichkeit, die Innovation ungehindert laufen zu lassen, dass irgendwo etwas Geniales erfunden werden kann, nicht einfach nur in der geschützten Werkstatt des Staates, das ist der ganz große Triumph der offenen Gesellschaft. Das ist das im Grunde, was den sogenannten Westen groß gemacht hat, aber leider sind ja auch wir heute im Begriff, diese Freiheitserrungenschaften immer mehr mit Füßen zu treten. Allem voran sehen wir das momentan besorgniserregend in Deutschland. Auch das wird ein Thema in der internationalen Ausgabe sein. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Schauen Sie noch einmal hier auf diese wunderschöne Strandlandschaft, da das Meer im Dunst des Morgens, und die Sonne ist auch schon aufgegangen am Horizont, jetzt hier nicht so gut zu erkennen aus dieser Perspektive. Machen Sie es gut, bis bald und bis gleich im Internationalen Daily.